ich will euch heute ein bisschen den deutschen Sprachgebrauch mit reinnehmen und euch ein paar Redewendungen vorstellen. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von euch alle kennen. Ich kannte sie vorher auch. Aber ich wusste wirklich, woher sie kommen und was eigentlich der Hintergrund ist, warum man überhaupt die Redewendung benutzt. Und da habe ich mal jetzt eine Auswahl getroffen. Die könnt ihr nachlesen auf eolino.de. Da gibt es von A bis Z zig Redewendungen. Und ich habe es einfach halt mal, wie gesagt, ein paar ausgefiltert. Auf die Barrikaden gehen. Kennen wir wahrscheinlich. Barrikaden bezeichnet man früher als Straßensperren, die zugleich als Schutzwall dienten. Und während der Märzrevolution 1848 in Deutschland wurden die Schutzwände besonders populär, weil die aufständischen Bürger sich während der Straßenschlachten hinter den Schutzwällen verschanzt haben. Und ja, die Bürger wollten sich wehren und ihre Gegner unter Feuer nehmen. Und das konnten sie dann nur tun, wenn sie dann auf die Barrikaden draufgestiegen sind und von dort oben dann ja, geschossen haben oder was auch immer. Und von dort hatten sie auch ein gutes Sicht und konnten sich gegen ihre Widersacher verteidigen. Also wenn jemand auf die Barrikaden geht, setzt er sich zur Wehr und protestiert. Dumm wie Bohnenstroh. Früher benutzten die armen Leute zum Schlafen das Stroh von Futterbohnen als Matratze. Denn es kostete nichts und war einigermaßen weich. Und sie konnten es auch relativ leicht auswechseln, wenn es dann an der Zeit war. Die Wertlosigkeit von hohem Stroh hat sich dann auch im Sprachgebrauch später auf die geistigen Eigenschaften übertragen. Und dadurch ist dann diese Rede auch entstanden. Nicht laust der Affe. Die Redewendung nicht laust der Affe drückt große Überraschung und Erstaunen aus. Auf Jahrmärkten des letzten Jahrhunderts gab es öfter Gaukler, die den Affen bei sich hatten. Und dieser sprang ab und zu dann auf die Schultern der Zuschauer und begann so zu tun, als würden sie Zuschauer los. Und das war natürlich eine große Überraschung, weil man damit nicht gerechnet hat. Und es hat natürlich auch ein großes Gelächter bei den Zuschauern nach sich gezogen. Und noch heute ruft man deshalb, wenn man sehr erstaunt ist und mit einer Sache überhaupt nicht gerechnet hat, nicht was zu machen. So, das ist vorletzte. Einen Rosenkrieg führen. Hoffentlich kennt es niemand von euch aus eigener Erfahrung. Wenn zwei Menschen einen Rosenkrieg führen, dann liegen sie im Streit. Und meist sind damit Paare gemeint, die sich in einer besonders schwierigen Trennungs- oder Scheidungssituation befinden. Aber der Ursprung der Redewendung im Rosenkrieg führen liegt weit in der Vergangenheit, vermutlich in England des 15. Jahrhunderts. Damals ereignete sich zwischen zwei großen Adelshäusern ein dramatischer Kampf um Ruhm, Macht und Ehre. Die rivalisierenden Adelsfamilien, vor allem damals York und Lancaster, stritten um die englische Thronherrschaft und führten Krieg untereinander. Und beide stammten vom Haus Plantagenet ab. Haus, dem auch Heinrich II. Entstammte, der im 12. Jahrhundert König von England wurde und somit ein Anrecht der Nachkommen des Hauses Plantagenet auf dem englischen Thron gegründete. Und das Familienwappen der beiden Häuser hatte jeweils eine Rose. Eine weiße Rose im Wappen des Hauses York und eine rote Rose im Wappen des Hauses Lancaster. Und somit ging dieser Krieg um die englische Thronherrschaft zwischen diesen beiden Häusern als sogenannter War of the Roses, also auf Deutsch Rosenkrieg, in die Geschichte ein und trägt somit bis heute diese deutsche Rede aus. Die letzte Redewendung ist das Buch mit sieben Siegeln. Habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört? Und wie ihr wisst, stammt ja diese Redewendung aus. Das heißt, wenn jemand etwas überhaupt nicht versteht, dann ist diese Sache für ihn ein Buch mit sieben
Ja, die Offenbarung. Ist es ein Buch mit 7 Siegeln, unverständlich verschlossen? Manches wird darüber spekuliert und manches ist schwer verständlich. Und dieser Begriff, das Buch, die Buchrolle mit 7 Siegeln, finden wir ja auch wirklich in der Offenbarung, wo Johannes das Buch mit den 7 Siegeln in der Hand Gottes sieht. Und es wird gefragt, wer kann dieses Buch öffnen, diese 7 Siegeln brechen. Und keiner wurde gefunden. Johannes fängt an zu weinen und dann sagt der Engel, doch, warte, es gibt einen. Der darf diese Siegel brechen und das ist Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der alles auf sich genommen hat. Wir behandeln ja gerade im Moment im Bibelgespräch die Offenbarung und versuchen Klarheit hineinzubekommen in diese Aussagen, die in diesem Buch stehen. Jetzt am kommenden Donnerstag zum Beispiel sind wir wieder dabei, die sind da 7 Gemeinden aufgeführt, die 7. Gemeinde näher zu betrachten. Die Kirche des Abfalls ist das Thema. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene auch Auslegungen. Und manchmal stellt man sich die Frage, was stimmt jetzt? Es wird über die Wiederkunft Jesu gesprochen, über die Entrückung, das 1000-jährige Reich, den Weltuntergang, den neuen Himmel und die neue Erde. Es ist ein dicker Schmöker vom Dr. Arnold Fuchtenbaum, der versucht, anhand der Bibel Licht hineinzubringen in dieses Buch der Offenbarung, was es bedeutet. Leider ist dieses Buch vergriffen. Ich habe noch ein Exemplar bis da. Und ich bin froh und dankbar. Vielleicht gibt es bald wieder eine Auflage. Also ihr könnt noch eine kriegen, ein Buch kriegen. Das kostet über 100 Euro, weil das so fest gebunden ist. Aber wie gesagt, wir werden jetzt nach und nach in der Bibelgesprächskreis diese Dinge miteinander besprechen, diskutieren. Und herzliche Einladung jetzt am kommenden Donnerstag ist wieder soweit. Ja, dieses Buch Offenbarung beginnt. Da heißt es, in diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, damit er denen, die ihm dienen, zeigt, was sich in Kürze ereignen muss. Also in Kürze, das kann man auch übersetzen, ganz gewiss ereignen muss. Jesus Christus sandte seinen Engel zu seinem Diener Johannes und machte ihm dies alles bekannt. Die Offenbarung kommt von Gott selber, ging an Jesus. Jesus hat es einem Engel aufgetragen, der ging zu Johannes. Und Johannes hat es aufgeschrieben unter Leitung des Heiligen Geistes, um es für uns schriftlich niederzulegen, dass wir es lesen können. Dann sagt Jesus noch zu Johannes, schreib alles auf, was du soeben gesehen hast. Er durfte Dinge sehen, was dir noch offenbart wird über die Gegenwart und über das, was in Zukunft geschehen wird. Also im Prinzip, schreib alles auf, was du jetzt siehst und erlebst, was du sehen darfst, was war, was ist und was sein wird. Was ist neu in diesem Buch der Offenbarung? Es ist ja das letzte Buch in der Bibel. Und was ist alt in diesem Buch? In diesem Buch der Offenbarung werden keine unmittelbaren Zitate aus dem Alten Testament verwendet. Aber es finden sich 550 Aussagen in diesem Buch, die sich auf das Alte Testament beziehen. Und Arnold Fuchtenbaum hat auch diese Stellen angeführt. Und ich muss sagen, ich verstehe jetzt manches besser, was im Alten Testament drinsteht, was, wenn man den Hintergrund hat, auf was es sich bezieht. Und die Offenbarung ist eigentlich eine Erklärung, ein Abschluss für die ganze Bibel. Kapitel 1 bis 20 behandelt das, was schon vorher in der Bibel stand. Und nur zwei Kapitel, nämlich 21 und 22, ist etwas völlig Neues. Etwas, was noch in Zukunft ist. Der neue Himmel, die neue Erde, das sein wird, wenn das Alte vergangen ist. Wenn Gott direkt unter uns wohnt. Es wird geschrieben in diesem Buch, in Offenbarung gleich am Anfang, ihr könnt es übersetzen, herzlichen Glückwunsch, aber freuen dürfen sich alle, die dies lesen oder denen das vorgelesen wird, was in der Offenbarung steht, und auch beherzigen, was in der Offenbarung steht. Also eine Aufforderung an uns. Es liegt ein Segen drauf, wenn ihr euch damit beschäftigt. Und in den sieben Gemeinden, die da aufgeführt werden, heißt es dann immer am Schluss, dass sie hören sollen, was der Geist ihnen sagt. Beherzigen, was in diesem Buch steht. Ich habe daran denken müssen, Maria, die Mutter Jesu, sie hat ja auch alles in ihrem Herzen bewahrt, was sie erlebt hat. Und hat es beherzigt. Und dann auch erlebt, dass das alles sich erfüllt hat, was Jesus verheißen hat. Nun, wie gesagt, es ist schwierig, manchmal das auszulegen. Und deshalb hat Dr. Arnold Fuchtenbaum vier Regeln aufgesetzt. Das heißt, sie stammen nicht einmal von ihm, sondern hat es mit anderen zusammen gemacht. David L. Cooper hat diese vier Regeln mal aufgestellt. Es lesen und einfach mal den normalen Menschenverstand einsetzen, was hier steht, was wir begreifen können. Man muss nicht unbedingt große Theologie studiert haben, um es zu verstehen, sondern ein klarer Menschenverstand reicht schon. Dann gibt es das Gesetz der doppelten Erwähnung. Ich habe hier ein Beispiel reingeschrieben in Sacharja 9, Vers 9 und 10. Da werden zwei Dinge aufgezählt, die ja direkt beieinander stehen, aber doch weit auseinander liegen. Zum Beispiel, freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite, demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselring. Wir wissen, das ist der Einzug in Jerusalem, wo Jesus eingezogen ist, eine Woche bevor er am Kreuz gestorben ist. Und der nächste Vers, er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern von Meer zu Meer, reicht seine Herrschaft vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Das hat Jesus nicht geschafft in der Zeit, als er auf der Erde war. Es ist ein Blick in die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, was dann passiert. Dann drittens, das Gesetz der Wiederholung. Es gibt zwei Berichte über ein Ereignis. Wir kennen es zum Beispiel aus der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, berichtet, wie Gott alles geschaffen hat. Und dann gibt es Kapitel weiter dann die Erklärung, was im Paradies wäre. Also eine noch weitere Ausführung über das Ereignis. Und so auch in der Offenbarung gibt es diese Stellen, dass Gott, Johannes an anderer Stelle das noch mehr erklärt, was er am Anfang gesagt hat. Und dann ein Gesetz des Zusammenhangs, das denke ich, kennen wir alle. Es ist schwierig, einen Vers aus der Bibel herauszunehmen und sagen, das gilt jetzt für irgendein Ereignis. Immer den Zusammenhang zu sehen. Und es ist auch schwierig, was oft in den vergangenen Jahren passiert ist. Es ist irgendwas in der Welt passiert und dann hat Kaiser, der Mensch recht, das ist genau das, was in der Offenbarung steht. Vorsicht mit solchen Deutungen, sagt auch er. Und von wegen ein Buch mit sieben Siegeln im Kapitel 22, Vers 10, also am Schluss, sagt Jesus zu Johannes, du darfst das Buch, in dem diese prophetischen Worte stehen, nicht für später versiegeln. Also nicht versiegeln, sodass es keiner versteht, sondern es soll offen sein, für uns alle, auch heute schon. In Kapitel 1 bis 3 sieht Johannes, was ist die Gemeinden. Gehe ich gleich noch näher drauf ein. Es sind sieben Gemeinden aufgeführt. In Kapitel 4 bis 20 sieht er das Gericht Gottes über die Erde, was über die Erde kommt, weil Gott Gericht hält. Und wie gesagt, Kapitel 21, 22, der neue Himmel, die neue Erde, das wird, was einmal sein wird. Johannes durfte das in Visionen erst sehen und erleben. Ich habe noch einen zeitlichen Überblick mal mitgebracht, wie er den ganzen zeitlichen Ablauf sieht. Ganz links das Gesetz, die 10 Gebote, bis Jesus kam und am Kreuz gestorben ist. Dann das Zeitalter der Gnade, in dem wir jetzt leben. Zeitalter der Gemeinde, die Gemeinden Gottes weltweit, dann diese sieben Jahre, diese große Trübsal, die die Offenbarung spricht, dass es sieben Jahre geben wird, in der sehr viel passiert, wo auch die meisten Gerichte Gottes passieren. Dann kommt Jesus wieder, dann kommt das messianische Zeitalter, diese 1000 Jahre, dann gibt es noch eine Übergangszeit. All das werden wir im Bibelgesprächskreis noch klären, was es bedeutet im Einzelnen, und dann aber die Ewigkeit, der neue Himmel, die neue Erde. Die sieben Gemeinden, es sind damals schon mehr Gemeinden gewesen als sieben Stück. Es sind Beispiele. Diese Zahl 7 ist hier symbolisch gemeint. Diese Gemeinden gibt es, hat es schon immer gegeben, die Art von Gemeinden. Es stellt sich die Frage, was für eine Gemeinde sind wir, wo können wir uns einordnen, in welche Art von Gemeinde. Aber es gibt da bestimmte Gemeinsamkeiten bei den Gemeinden. Christus wird beschrieben, wie er auftritt in den einzelnen Gemeinden. Er, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Die sieben Sterne legt die Offenbarung recht aus. Es sind sieben Engel der Gemeinden. Also jede Gemeinde hat einen Engel zur Seite gestellt bekommen von Gott. Das heißt, auch bei uns gibt es einen Engel, den wir nicht sehen, aber der für uns zuständig ist. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und Jesus geht unter den Gemeinden hin und her. Er ist bei uns. Er schaut nach uns. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist, der tot war und wieder lebt. Sagt er von sich selber. Er ist derjenige, der tot war und auferstanden ist. Oder dann, so spricht der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuer glühen und dessen Füße glänzen wie gleißendes Gold, wenn er als Richter wiederkommt, das Bild des Richters. Er, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in der Hand hält, das ist der Heilige Geist, in siebenfacher Ausführung nach Galater 5, die Eigenschaften, die Frucht des Heiligen Geistes. Er ist heilig, er ist treu, hält die Schlüssel des Todes und des Lebens in der Hand. Wo er zuschließt, kann niemand aufschließen. Wo er öffnet, kann niemand zuschließen. Er, der Amen heißt, so ist es, heißt der Amen. So ist es eine Bestätigung der treue und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Und in allen Gemeinden hat Jesus ein Lob üblich, bis auf eine. Tadel, etwas, was nicht so gut läuft. Ermahnung, was sie ändern müssen. und aber auch für jede Einzelne in der Gemeinde Verheißung, was er zusagt denen, die ihm vertrauen. Ich sage nur eine, und die letzte Gemeinde ist das, was am Donnerstag behandeln, da hat er keinerlei Lob übrig, sondern er geht gleich in den Tadel und in der Mahnung über. Und überall in den Gemeinden steht am Schluss, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben alle Ohren. Hören wir, was Gottes Geist zu uns sagt? Was die Offenbarung uns sagen will? Und dann kommt noch eine interessante Auslegung von diesem Arnold Fruchtenbaum, dass diese Gemeinden Zeitabschnitte sind in der Kirchengeschichte. Die erste Gemeinde Ephesus, die apostolische Gemeinde, bis 30 Jahre nach Christi Geburt, bis 100 Jahre nach Christi Geburt, das sind die erste Gemeinde, die ersten zwei Generationen von Leuten, die in der Gemeinde gelebt haben. Und er muss tadeln und sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Die Liebe zu Jesus und die Liebe zu seinem Wort. Das ist ja immer die Gefahr. Da beginnt was Neues, voll Euphorie ist man dabei und dann irgendwann schläft es wieder ein und das bemängelt Jesus dann. Das zweite ist Gemeinde in Smyrna. Sie hat stark, ist in dieser Zeit, also das ist 100 bis 313 nach Christus, da wird was von 10 Tagen Verfolgung gesprochen. Er legt es aus und sagt, diese 10 Tage meinen, das sind 10 schwere Zeiten, die die Gemeinde durchmachen. Das waren die römischen Kaiser, die das Christentum verfolgt haben. Da gab es sehr viele Tote und das Myrna bedeutet Myrrhe, ist also verbunden mit Sterben und Einbalsamieren, dass sehr viele in dieser Zeit sterben werden. Pergamon, die Kirche des konstantinischen Zeitalters, 313 bis 600 nach Christus, ganz fest verheiratet heißt Pergamon. Das war die Zeit, als der Kaiser Konstantin den christlichen Glauben zum Staatsglauben ausgerufen hat. Und da hat sich die Kirche mit dem Staat vermählt. Die enge Verbindung, die wir bis heute haben und die Jesus nicht für gut heißt, weil wir abhängig sind. Und weil dann durch diese Verbindung viele sich einfach taufen lassen, in die Kirche gehen, aber nicht gläubig sind. Thyatira, die Kirche des finsteren Mittelalters. Wir wissen, das Mittelalter, wo manchmal so hochgehalten wird, war eine finstere Zeit, 600 bis 1517. Bedeutung fortgesetztes oder beständiges Opfer. Da bezieht es auf, zum Beispiel aufs Abendmahl der katholischen Kirche, dass diese Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, dass das jedes Mal wieder vollzieht. Nicht symbolisch gemeint ist. Auch die Glaubensgrundsätze, die dann in der katholischen Kirche in die Welt gesetzt wurden, gerecht zu werden durch Werke, denen ich Gutes tue, kann ich mir den Himmel verdienen. Die Taufwiedergeburt, wenn ich getauft bin, komme ich automatisch in den Himmel. Die Verehrung von Bildern, das Gerücht vom Fegefeuer, dass der Mensch zuerst ein Fegefeuer kommt, bevor er in den Himmel kommt. Die Bußlehre, dass ich irgendwas tun muss, um die Sünde abzuarbeiten. Und die Marienverehrung, dass man die Maria anbetet und sogar sie in göttlichen Stand versetzt. Sardes, die Kirche der Reformation. Martin Luther hatte die 95 Thesen an die in Wittenberg an die Kirchentür geschlagen. Aber trotzdem liegt die Kirche mit dem Staat verbunden und es gibt Gläubige und Ungläubige in der Kirche. aber es heißt diejenigen, die entkommen, diejenigen, die trotz all diesen Umständen trotzdem sich an Jesus halten und am richtig am Glauben mit ihm in Verbindung stehen. Philadelphia, das ist die Zeit von 1648 bis 1900. Das war eine Zeit, wo sehr viele Missionare auf der Welt unterwegs waren. Ein bekanntes Beispiel Hudson Taylor. Da kamen sehr viele Menschen zum Glauben in alle Ländern der Welt, wurde das Christentum verbreitet. Das ist heute gar nicht mehr so möglich, wie es damals möglich war in dieser Zeit. Philadelphia heißt Bruderliebe. Das ist die Kirche der großen Erweckung in der ganzen Welt mit den großen Bewegungen auf den Missionsfeldern. Dann, wie gesagt, das, was in Donnersdorf dran ist, Laodicea, die Kirche des Abfalls, 1900 bis heute. Bedeutung, Laodicea, das Volk spricht recht. Hier spricht man selber als Menschen, was recht, was gut ist, und nicht mehr Gott und der Heilige Geist ist der Mittelpunkt, sondern man weiß selber, was besser ist. Der Mensch regiert und nicht mehr Gott. 1. Timotheus 4, der Geist Gottes sagt durch den Mund des von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden sich Leuten anschließen, die sich mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Die vielen Religionen, die es in der Welt gibt, Islam, Hinduismus und so weiter, auch die Evolution ist ein Stück weit im Glaube, dass alles durch Zufall entstanden ist, man braucht Gott nicht mehr den Schöpfer. Oder auch der Okkultismus, der mehr und mehr ja auch überhand nimmt in unserer Welt. In Kapitel 4 bis 20 wird beschrieben, was alles noch auf die Erde zukommt an Katastrophen und Dingen, Krieg, Terror, Verfolgung der Christen. Es wird beschrieben, die Posaunengerichte, die Schalengerichte, alles wird einmal irgendwann durchnehmen, wenn die Gesprächskreis, das wäre genug andeutet jetzt. Dann wird von der Entrückung gesprochen, das heißt, dass die, die an Jesus Christus glauben, und er legt es aus, er meint, dass es wahrscheinlich vor der großen Trübsal passiert, es gibt da bestimmte Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, gar nicht in die ganz schwierigen Zeiten, in die Katastrophen dieser Welt hineinkommen, sondern dass Jesus sie vorher heimholt, dass sie entrückt werden. 1. Thessalonicher 4 heißt es, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in den Himmel, in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Und es gibt 5 Gleichnisse, die Jesus erzählt, zum Beispiel die bekannteste ist die 10 Jungfrauen. Es ist wichtig, bereit zu sein auf diesen Tag, weil der kann täglich passieren. Wir wissen nicht, wann es passiert. Das endgültige Kommen Jesu kann man datieren dann, wenn die Trübsalzeit angebrochen ist, aber die Entrückung, da sollten wir bereit sein, dabei zu sein, um aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen. Und dann ist verheißen, dass diejenigen, die da dabei sind, dann auch ein 1000-jähriger Reich mit regieren werden. Das ist eine interessante Sache. Die große Trübsal, wie gesagt, Sie wird 7 Jahre dauern. Es wird beginnen, indem, wenn Israel selber wieder zum Glauben kommt, wieder an Gott glaubt, was im Moment gar nicht der Fall ist, und dann aber einen Bund schließt mit dem Weltenherrscher. Die Bibel sagt deutlich auch klar, dass die Welt in 10 große Wirtschaftsbereiche, Weltregierungen aufgeteilt werden wird. Ich könnte mir vorstellen, was gerade im Moment passiert. Putin und Trump versuchen, die Welt aufzuteilen. Ob sie nicht gelegenweise, das ist mein Spaß jetzt, aber dass es solche Sachen gibt. Und dann gibt es einen Weltherrscher, den Antichristen. Und mit dem wird Israel einen Bund schließen. Und der funktioniert 3,5 Jahre, sagt die Bibel. Und dann geht es richtig drunter und drüber. Und am Schluss wird dann Jesus wiederkommen. Und dann kommt das 1000-jährige Reich, in dem Jesus mit seinem heiligen Herrscher wird. Satan wird gebunden sein, nicht mehr verführen können. Und erst am Ende dieser 1000 Jahre nochmal freigelassen werden, um nochmal alles durcheinander zu bringen. Dann aber kommt das Endgericht, das Gott endgültig richten wird, das Böse vernichten wird, den Tod vernichten wird. Und dann gibt es diese wunderbare Aussicht, Kapitel 21, 22, könnt ihr gerne nachlesen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Also was wir jetzt kennen, wird es nicht mehr geben. Und das ist eine wunderbare Aussicht darüber. Sicherlich habt ihr jetzt auch sicher noch einiges an Fragen zu diesen ganzen Geschehnissen, aber können wir jetzt nicht behandeln. Das können wir gerne im Gespräch gleich machen, wenn ihr wollt. Aber ich bin froh, dass wir diese Aussicht haben, dass Jesus das letzte Wort hat. Egal, was in dieser Welt passiert, auch jetzt im ganzen Durcheinander, was politisch, wir sind unsicher, brauchen aber keine Angst haben, weil Jesus zusagt, er bringt uns durch. Wie gesagt, schaut drauf, dass ihr bei den Entdeckungen dabei seid, dann haben wir eine ganze große Schlamassel hinter uns. Ich möchte noch beten. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus, dass du uns diese Aussicht gibst, dass du uns in der Offenbarung einfach auch vieles erklärst und zu uns auch sagst, was auf die Welt zukommt. Aber dass du das letzte Wort hast, dass du derjenige bist, der wiederkommt, dass wir uns darauf verlassen können. Und dass du uns heimholst in dein Reich und wir in deiner Herrlichkeit leben dürfen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dafür danke ich dir.